Deutschlandfunk Hörspiel.
Maximilian, ich bin so froh, dass du wieder da bist.
Ja, und ich erstmal.
3 Wochen, ne, hast du dich mit Grippe einfach aus der Welt geschossen.
Also ich war so platt, das hatte schon was Lächerliches an bestimmten Punkten dann irgendwann.
Aber dann um Ostern rum wieder auferstanden. Gutes Gefühl für Timing.
Hauptsache Hörspiel. Mit Hanna Steger und Max von Malotki.
Herzlich willkommen zu Hauptsache Hörspiel, eurem Lieblings-Hörspiel-Podcast.
Diesmal also wieder in voller Besetzung mit Hanna und dem heiligen Maximilian. Hallo.
Ja, genau. Guten Tag.
Und hast du wenigstens in aller Ruhe auf dem Sofa liegend dann irgendwie Serien weggeglotzt?
Woher weißt du das so genau? Natürlich, ja, ich habe meine absolute Lieblingsserie nochmal komplett durchgeguckt. Kannst du mal sehen, wie verzweifelt ich gewesen sein muss. Alle 7 Staffeln. Und die hat mich aber, ohne dass ich das gewusst hätte, für das Hörspiel des Monats, über das wir heute sprechen, perfekt vorbereitet.
Grey's Anatomy.
Nein. Oder? Nee, wir sprechen nicht über Herzschmerz und Krankenhäuser. Ich habe eine Polizserie geguckt.
Ja, naja, na klar. Ne? Also als ob du dir irgendwie was Anspruchsloses reinziehen würdest, irgendwann mal, wie alle anderen Menschen, wenn sie vielleicht totsterbenskrank auf der Couch rumliegen.
Nein.
Was war's denn?
Jetzt möchte ich es nicht mehr sagen.
Mann.
Es war West Wing.
Klar, jetzt dann irgendwas, was keine Sau kennt.
Ja, nee, das ist meine Herzensserie, meine Lieblingsserie. Die ist eine ganz, ganz tolle Serie über US-Politik.
Oh,
der
okay.
West Wing, vielleicht kurz zur Erklärung, ist der Westflügel des Weißen Hauses.
Mhm.
Ist da, wo die tägliche Arbeit gemacht wird, ne, so Politjob. Und ich habe mit dieser Serie tatsächlich alles gelernt über, was weiß ich, Vorwahlen und Kongress und Senat und Inauguration und so. Geschrieben von einem der großen Meister Hollywoods, von Aaron Sorkin. Also wirklich ganz, ganz toll. Empfehle ich jedem, der sich ein bisschen für Politik interessiert in den USA. Und unser Hörspiel heute dreht sich ja auch genau darum.
In unserem Hörspiel des Monats, Im Auge des Sturms heißt das, geht's um Donald Trump und um den Moment, als er im Januar 2021 die Wiederwahl verlor und zum Sturm aufs Kapitol aufgerufen hat.
Eine Geschichte, wenn die ein Auto in Hollywood vorgeschlagen hätte, hätten die gesagt, lustig, aber ist vollkommen unrealistisch, kannst du nicht machen.
We're going to walk down Pennsylvania Avenue, I love Pennsylvania Avenue, and we're going to the Capitol. And we're going to try and give them the kind of pride that they need to take back our country. So let's walk down Pennsylvania Avenue. I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard. Today we will.
Ich weiß, dass jeder hier bald zum Kapitol marschieren wird. Seine Stimme friedlich und patriotisch zu erheben. Wir werden nie aufgeben. Wir werden nie eine Wahlniederlage anerkennen.
Also gefühlt war das ja irgendwie gerade eben erst, ne? Ich habe die Bilder und die ganze Stimmung von dem Tag und auch die Dramatik dieser Ereignisse sofort wieder im Kopf. Und das sehr Besondere, finde ich, an dem Hörspiel, es bildet nicht die Dinge ab, die an dem Tag sowieso rauf und runter gelaufen sind und die uns so präsent sind, sondern wir begeben uns quasi hinter die Kulissen hinein ins Kapitol und hören, wie Kongress und Senat verhandeln, weswegen die Leute da vor der Tür so abgehen.
Und das ist tatsächlich O-Ton-Material. Also so wie bei uns Phoenix die Bundestagsdebatten im Fernsehen sendet, gibt es in den USA C-SPAN als Sender. Aber das ist tatsächlich, also das, was wir jetzt hier als Hörspiel gekriegt haben, C-SPAN but fun, würde ich jetzt mal sagen. Also es hat wirklich Spaß gemacht, da dazu zu hören. Das Beste aus dieser Debatte, wo es eben um nichts Geringeres ging als die Zukunft der Demokratie in den USA.
The 2020 election is over and the people have spoken. Joe Biden received more than 80 million votes.
Joe Biden erhielt mehr als 80 Millionen Stimmen, 7 Millionen mehr als Präsident Trump. Eine Zahl, die größer ist als die, die jeder andere Präsident in der Geschichte der USA jemals erhalten hat.
Of nullifying these elections. We are here to count the votes. Let us do our job.
Diese Abstimmungen sind verfassungswidrig. Wer diese Wahlergebnisse unterstützt, schlägt sich auf die Seite von Linksextremisten.
Now, today we hear from some in this chamber, not all,
Heute hören wir von einigen in diesem Saal vage Behauptungen über Betrug, aber offenbar keine Erklärung dafür, warum die Richter in diesem Land genau diese Behauptungen zurückgewiesen haben.
In den Reihen der Abgeordneten kommt deutliche Unruhe auf. Sie drehen sich Fragen zu ihren Nachbarn, schauen auf ihre Handys. Unbeirrt tritt Paul Gosa ans Rednerpult.
Der Gentleman aus Arizona, der den Einspruch eingebracht hat.
Wenn die Präsidentschaftswahlen ein Footballspiel wären, würden wir uns alles in Zeitlupe ansehen können, aus mehreren Blickwinkeln. Wir könnten eine umstrittene Entscheidung korrigieren. Aber das ist nicht der Fall. Denn die Präsidentschaftswahlen sollen keiner Überprüfung unterzogen werden.
Vor den geschlossenen Flügeltüren des Plenarsaals wird geschrien und gebrüllt. Es herrscht Aufruhr.
Und um noch mehr über die Entstehung dieses sehr eindringlichen dokumentarischen Hörspiels zu erfahren, haben wir mit der Autorin und Macherin gesprochen, mit Maxi Obexer. Sie war selber mehrfach Gastprofessorin an verschiedenen Unis in den USA und ist heute unser Gast. Hallo Maxi, schön, dass du bei uns bist.
Hallo, ich freue mich.
Was war der Auslöser für dich, dieses Hörspiel zu schreiben?
Also ich habe die ganze brutale Gewalt, so wie alle, auch im Fernsehen verfolgt. Und dann bin ich nachts wach geblieben und habe mir diese Reden angehört. Und da dachte ich wirklich, wow, das ist ein historisches Moment, das gibt's nicht. Also ich glaube, was viele im Nachhinein gar nicht so genau verfolgt haben, das war einmal, dass ja auch die Ausrufung des neuen Präsidenten vereitelt wurde durch ganz legale Mittel. Also sie sollten sich um 11 Uhr treffen im Kongress, Abgeordnetenhaus und Senat. 13:30 wäre das normalerweise vorbei gewesen, das ist einfach nur die Bestätigung der Wahlstimmen. Und dann wäre der neue Präsident und die neue Vizepräsidentin ausgerufen worden. Und währenddessen um 11 Uhr hat ja Trump zum Marsch auf das Kapitol aufgerufen. Und dann kam diese physische Gewalt auf das Kapitol, sage ich jetzt mal, diese brutalen Angriffe. Und die Sitzung musste unterbrochen werden. Und danach haben es einzelne Politiker erreicht, dass nach dem Sturm auf das Kapitol die Sitzung fortgesetzt wurde. Denn sonst hätte Präsident Biden und Kamala Harris nicht ausgerufen werden können. Und das waren hauptsächlich 3 PolitikerInnen, die das ermöglicht haben. Und allen voran Nancy Pelosi, die gesagt hat, wir müssen diese Sitzung zu Ende bringen.
Es ist 14.30 Uhr.
Wir müssen das zu Ende führen, sonst ist es ihr Sieg. Den Menschen draußen muss das Vertrauen gegeben werden, dass die Regierung in Kraft ist und dass wir in der Lage sind, den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu ernennen. Gehen wir zurück in die Sitzung? Sie ziehen Gasmasken an? Ist das zu glauben?
Nancy Pelosi hält sich am Pult fest. Ihre Stimme wirkt einen Moment wie gebrochen.
Ja, und dann habe ich mir diese Reden angehört und dachte mir, wow, das ist wirklich ein historisches Moment. Vorher gab es Reden, die teilweise auch wirklich diese Demokratie machtpolitisch missbrauchen, beschädigen. Und danach sind es Reden, die wirklich sehr, sehr stark sind und sagen auch republikanische PolitikerInnen, die plötzlich mit fast zittriger, banger Stimme diese Demokratie verteidigen, beschwören, anrufen. Das war für mich fast so dramatisch wie bei einer griechischen Tragödie und sehr ergreifend.
Aber man muss schon auch ein bisschen Nerd sein, um sich bis mitten in die Nacht diese Dinge anzugucken, weil wenn man nämlich, und das ist der Service, den du uns ja leistest, das in Form von einem Hörspiel hört in einer Stunde, dann ist das recht angenehm, aber wenn man sich das stundenlang angucken muss und weiß nicht, was kommt da noch, muss man schon richtig Bock drauf haben.
Ja, ich wurde einfach immer wacher und wacher. Ich wollte auch irgendwann schlafen, aber dann kam wieder so eine Rede. Also manche sind tatsächlich auch kaum, dass sie geführt wurden oder gehalten wurden, wurden sie schon historisch, wie die Rede von Ben Sasse. Aber klar, es stimmt schon, es ging über Stunden und Stunden. Man sieht halt einfach auch die Macht von Sprache und halt auch eine Demokratie, die muss halt auch bedeutsam gemacht werden. Sonst kann sie halt sehr, sehr schnell eben auch untergehen. Es muss deutlich werden, was Demokratie eigentlich bedeutet. Und in dieser Nacht, wo sie so zerstört wurde, im Inneren, durch diese ständigen Behauptungen, dass diese Wahl betrogen wurde und dass die Stimmen geklaut wurden, ist so vieles ins Rutschen gekommen, also so viel Lüge über das Ganze gebracht worden. Und dann gab es plötzlich einen Moment, wo man wirklich bei einigen, nicht bei allen, das ist das andere theatrale Moment, nicht bei allen, aber doch bei einigen, konnte man merken, jetzt lassen sie mal alles fallen. Jetzt sind sie kurz mal ganz und gar dabei, diese, auch ihre Basis, die Demokratie zu beschwören und zu verteidigen.
Was ich total schön daran fand, war dieses Hinter-den-Kulissen-Gefühl. Und gleichzeitig habe ich mich gewundert über diese sehr explizite Perspektive, die nur in diesem Saal bleibt. Gibt es einen Grund dafür, warum du diese Perspektive nicht gedreht hast auch mal?
Also ich war wirklich hauptsächlich an den Reden interessiert. Also diese Reden, die haben ja sowieso etwas Theatrales. Und wie ist das, wenn man die auf die Bühne bringt? Und dann glaube ich wirklich, dass die dramatischen Momente eben in diesem Sprechen liegen. Und alles andere können wir sehr easy über Fernsehen, Mitschnitte, YouTube und so weiter verfolgen. Aber diese Stimmen, also wie sprechen Republikaner, wie sprechen Demokraten, wie sprechen Frauen, wie sprechen Männer, um halt beim ganz Hölzernen zu bleiben.
Ja, aber interessant, weil mich hat natürlich auch die Frage ein bisschen umgetrieben, warum hast du dich für Hörspiel entschieden und nicht zum Beispiel jetzt für eine Reportage oder für ein klassisches Feature bei so einem Thema, was noch so nicht fiktional und super aktuell in all unseren Köpfen ist. Warum war dir das ein Anliegen?
Ja, also das Dokumentarische war mir natürlich hier wichtig. Und dann war es eigentlich auch die Dramaturgin Isabel Blatthaus, die meinte, wäre das vielleicht auch etwas für das Hörspiel, einfach den vielen Reden zu hören, den Stimmen zu hören, das Prozedere mitzukriegen, aber halt eben auch, da gibt es tatsächlich ein paar dramatische Stränge darin, Kreuzungen, die kann man mit einem Hörspiel sehr gut herausarbeiten. Da muss man arbeiten, da muss man, ja, ich würde sagen, diese Dramaturgie, die war extrem schwer herzustellen, aber die war wichtig herzustellen. Also das war schon eine gewisse Kunst, dass wir sozusagen diese Kreuzungspunkte mitkriegen.
Chip Roy ist Republikaner und enger Verbündeter von Ted Cruz, der ihn zum Staatschef in Texas ernannte.
My constituents at home in Texas are genuinely upset, I say to my colleagues on the other side of the aisle.
Meine Wähler zu Hause in Texas sind zutiefst verstört. Wir haben ein ständiges Trommelfeuer jener, die Amerika in einen sozialistischen Wohlfahrtsstaat umwandeln wollen, die unsere Institutionen angreifen, Statuen abreißen, unsere Geschichte auslöschen, die Polizei streichen. Wir haben erlebt, wie unsere Sprache entwertet wurde, wie unseren Kindern beigebracht wird, dass Amerika böse ist. Wir spalten uns nach Rassen. Wir löschen die Ungeborenen aus, bevor sie überhaupt die Chance haben, das Tageslicht zu erblicken. Aber ich kann Ihnen sagen, dass ich nicht dafür stimmen werde, die Wahlergebnisse abzulehnen. Und diese Entscheidung könnte durchaus mein politisches Todesurteil bedeuten. Aber so sei es. Ich habe einen Eid geschworen, die Verfassung der Vereinigten Staaten zu bewahren. Und ich werde diese Worte nicht verbiegen aus persönlichem Opportunismus.
Sag mal, wenn du dir das Ereignis anschaust und du hast dich ja sehr genau damit beschäftigt, was ist da genau passiert? Machen die sich, die Amis, mit der Art und Weise, wie sie jetzt umgehen mit dem Thema Wahl, die Demokratie kaputt? Oder hat dieses Ereignis und das, was wir da beobachtet haben, bewiesen, wie wehrhaft die Demokratie eigentlich ist?
Ja, das wird sich herausstellen. Also hier hat sich noch einmal gezeigt, dass sie wehrhaft war, dass sie wirklich die Kurve gekratzt hat, würde ich mal sagen, zu wirklich dramatischen Momenten. Also die Leute waren beschädigt, die waren wirklich auch angegriffen, wie man sehen konnte. Nancy Pelosi's Büro wurde komplett zerstört, die Leute sind geflohen, die sind mit Gasmasken abgeführt worden. Also es war schon heftig, Menschen sind gestorben. Man hat halt auch in dieser Nacht mitgekriegt, wie sehr es wirklich um das Eingemachte ging. Und in diesem Moment wurde es halt auch verteidigt. Ist wirklich die große Frage, ob das hoffentlich wieder so sein wird. Denn eine große, ich würde fast schon sagen, eine wirklich ideologische Bewegung ist ja die, in der einfach behauptet wird, dass alles nicht wahr ist. Alles, was nicht passt, wird einfach abgestritten. Und darin sehe ich eine sehr, sehr große Gefahr.
Was denkst du, wenn du den Wahlkampf jetzt siehst, Donald Trump ist back und tritt wieder gegen Biden an und Verschwörungserzählungen werden natürlich auch auf anderer Ebene nochmal weitergeführt. Was denkst du darüber?
Ja, ich kann dann nur auf mindestens die andere Hälfte der vernunftbegabten besten Personen hoffen, die wissen, worum es hier geht, nämlich um eine Demokratie. Und dass dieser Mythos, dass alles nur Lüge ist, ich finde das ja unglaublich radikal gefährlich eben auch. Alles ist Lüge, dass das irgendwann wieder gestoppt wird und ein Vertrauen gefunden wird und hergestellt wird in die Politiker und in die Politik und in die Demokratie und dass die Leute auch verstehen, das ist ihre Demokratie.
Ich glaube, ein schöneres Schlusswort kann es nicht geben. Danke, Maxi Obexer, für dein Hörspiel Im Auge des Sturms und für das Interview mit uns.
Okay, ich danke euch. Ciao.
Also ich habe mir das, als ich das gehört habe jetzt mit dem Sturm aufs Kapitol und die Geschichte nochmal, ich habe mir das nochmal vergegenwärtigt. Ich habe auch nochmal über Trumps Rolle nachgedacht und darüber nachgedacht, dass das Gerichtsverfahren wegen der Nummer gegen ihn ja auch noch aussteht.
Ja, also das ist auch nur eins, ne, von vier Gerichtsverfahren gegen ihn.
Das ist unfassbar. Und wenn man das alles weiß, fragt man sich nochmal, wie konnten die Republikaner den jetzt nochmal ins Rennen schicken? Wie hat der überhaupt die Vorwahlen gewonnen? Tritt jetzt nochmal an gegen Biden. Und ist ja nicht so, als wäre Trump jetzt so, oh, ich bin geläutert, der trägt ja immer noch diese Verschwörungserzählungen vor sich her. Diesmal eben, ja, diese ganze Geschichte mit den Prozessen und so, das ist natürlich eine Hexenjagd gegen mich. Und da fragt man sich, haben die alle, also alle Beteiligten, die da im Zweifelsfall wählen können in den USA, aus der Geschichte überhaupt irgendwas gelernt? Ich finde das immer noch unfassbar.
Also um jetzt mal bei den schöneren Dingen zu bleiben, ne?
Ja, okay, ja, gerne.
Mir hat das Hörspiel gut gefallen.
Okay.
Und ich finde, die schwierigste Sache war ja eigentlich, all diese verschiedenen Leute und Charaktere und deren Standpunkte und so unter einen Hut zu kriegen. Weil, also ganz im Ernst, ich weiß zwar vielleicht jetzt noch, wer Nancy Pelosi ist, aber an die ganzen anderen verschiedenen Leute kann ich mich jetzt im Detail nicht erinnern. Du vielleicht da irgendwie mehr als ich, könnte ich mir vorstellen.
Ja, gut, weil es mein Dayjob ist, da im Radio drüber zu berichten. Aber ich habe auch bei manchen Personen gedacht, ach ja, okay, stimmt, jetzt erinnere ich mich auch an den, der war ja auch noch mit dabei. Und ich war auch überrascht, wie entertaining das am Ende geworden ist. Mhm. Dass man das tatsächlich so weghören kann, ohne die ganze Zeit googeln zu müssen. Warte mal, wer war das eigentlich nochmal? Das ist schon eine Leistung.
Ja, stimmt. Das lag aber auch an einem sehr schlauen dramaturgischen Kniff, den ich jetzt hier mal herausarbeiten möchte, Herr von Malotki.
Frau Steger, ich bitte Sie darum.
Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber es gibt tatsächlich nur einen einzigen Overvoice-Sprecher für alle Republikaner und eine Overvoice-Sprecherin für alle Republikanerinnen.
Ach Quatsch.
Ja, und auch nur einen Sprecher für alle Demokraten und eine Sprecherin für alle Demokratinnen.
Das ist ja brillant.
Das heißt, es wird dann fast so ein bisschen egal, wer genau die einzelnen Leute am Ende sind, sondern wichtig für die Story ist nur, auf welcher politischen Seite stehen die.
Ah, ja, ja, das ist smart. Man merkt, okay, jetzt reden die Republikaner wieder, genau. Weil die Stimme kenne ich ja schon. Und ich verstehe.
Und so fallen mir dann diese dramaturgischen Kreuzungspunkte, weißt du, von denen Maxi gerade im Interview gesprochen hat, dann irgendwie viel mehr auf, weil plötzlich jemand was sagt, was eigentlich gar nicht zu seiner sonstigen politischen Haltung passt.
Ich fand beeindruckend, dass das stimmungstechnisch so gut aufgegangen ist. Also, dass man diesen Druck von außen tatsächlich spürt, der ja gar nicht erzählt wird. Ne? Also es gibt ja, wie schon erwähnt, keine O-Töne von den Menschen, die da durchs Kapitol gerannt sind und verwüstet haben oder so. Aber man hört das wirklich an den Stimmen der Politiker und auch an den Reden, die sich über die Nacht hinweg verändern.
Man hört aber schon auch einmal kurz, wie die Randalierer da draußen vor der Tür des Saals stehen.
Genau, aber das Hörspiel gibt keine Bühne. Ne? Also es lässt im Grunde so eine Art Leerstelle, die aber trotzdem unfassbar präsent ist. Das fand ich ganz toll gemacht. Es hat fast sowas gehabt von einer Doku, bei der man live dabei ist.
Oh, da möchte ich jetzt gerne noch mal kurz drauf einsteigen. Denn die einzige Sache, die mir nicht so richtig klar ist, aber da muss ich vielleicht auch direkt sagen, das ist ja auch grundsätzlich immer so ein Ding, was ich da irgendwie habe. Ich verstehe nicht, warum dieses Stück jetzt ein Hörspiel ist und kein Feature.
Also ich sag dir, wenn du das im Original auf C-SPAN anguckst, die Stunden, die da geredet haben, dann hat es nicht so den dramaturgischen Drive.
Ja, nee, aber das meine ich überhaupt nicht. Also ich meine, das Stück kann genauso bleiben, wie es ist und könnte trotzdem auch genauso als Feature laufen.
Mhm.
Also jetzt fragst du natürlich, Stegi, was unterscheidet denn die beiden Kategorien voneinander? Sind die Grenzen
Stegi,
da nicht eh fließend?
Was unterscheidet eigentlich die beiden Kategorien voneinander? Und lass mich das vielleicht noch ergänzen, sind die Grenzen da nicht fließend?
Nee, es gibt ja nicht umsonst Genres und Unterkategorien, damit man weiß, was man bekommt, wenn man sich überlegt, was will ich eigentlich gucken oder hören?
Ja, Hanna wünscht sich Ordnung.
Ja, und für diese Ordnung, erste und leichteste Unterscheidung,
ja.
Feature, nicht fiktionaler Stoff, Hörspiel, fiktionaler Stoff.
Also du hättest dir quasi gewünscht, plötzlich, bam, brechen die Türen zum Saal auf und Donald Trump steht da mit einer Panzerfaust auf der Schulter und schießt nochmal höchstpersönlich auf die Demokratie.
Ich fühle mich nicht ernst genommen. Also das ist jetzt vielleicht nicht genau meine Fantasie,
ja.
Aber hey, dann wäre es ein Hörspiel. Ja, okay. Und ganz im Ernst, in dieser verrückten Hörspielwelt gibt es ja eh schon so viele unfassbar unterschiedliche Sachen, die einen erwarten können. Man liest zum Beispiel irgendeine Beschreibung, ne, sucht nach irgendwas, denkt, das klingt wie ein spannender Krimi mit ganz viel Szene und so, das gefällt mir bestimmt. Und dann kriegt man aber so ein klangkunstiges Monolog-Ding ohne ein einziges Geräusch. Das kann immer passieren.
Ja, Hannah wünscht sich weniger Abwechslung.
Wenn du das jetzt so sagst, dann komme ich wieder rüber wie so eine konservative Alte aus den 50ern. Ich will halt gern wissen, was ich kriege, damit ich nicht von 10 Sachen jeweils 2 Minuten anhören muss, bevor ich was gefunden habe, was mir dann gefällt.
Ja, ganz ehrlich, da braucht es am Ende irgendwie noch hier so einen Podcast wie hier Hauptsache Hörspiel, der einen dann noch so ein bisschen durch die wunderbar vielfältige Welt der Audioproduktion navigiert. Wo kämen wir denn da hin?
Habe ich gerade quasi was vorgeschlagen, dass man dann uns nicht mehr braucht?
Damit verabschieden sich vielleicht zum letzten Mal 2 passionierte Hörspielflüsterer über das Hörspiel des Monats im Auge des Sturms von Maxi Obexer. Produziert vom WDR, gibt es aber natürlich auch online in der ARD Audiothek. Aber weil wir im Podcast unterwegs sind, haben wir natürlich noch einen Extra-Tipp für euch, was ihr hören könntet, weil es gibt natürlich Leute, die zu Recht sagen, Donald Trump habe ich jeden Tag in Nachrichten, brauche ich jetzt nicht unbedingt nochmal in meiner Hörspielecke. Habt ihr nicht was anderes? Habt ihr nicht eine Story, die mich mitnimmt, aber vielleicht auch ein bisschen ablenkt? Und Hannah sagte sofort, Maximilian, ja, ich habe da einen 13-Teiler für dich. Da habe ich natürlich aufgehorcht.
Ja, das stimmt. Und zwar hat es wirklich überhaupt nichts mit Donald Trump zu tun, sondern ist was ganz anderes. Es spielt zwar auch in Amerika, in einer Kleinstadt in Missouri, aber es ist so ein Coming-of-Age-Ding. Mhm. So ein Stück über den Hauptdarsteller Sam, so ein Teenie, der in so einer Kleinstadt wohnt und Ferien hat und jetzt überlegen muss, wie er seine ganze Zeit rumbringt, damit er bloß nicht zu irgendwelchen Verwandten ausgelagert wird.
Mhm, nice.
Und es geht um ganz viel so erster Kuss, erste Liebe. Diese Kleinstadtromantik, die man sonst viel aus solchen amerikanischen Highschool-Filmen irgendwie kennt.
Als die Welt noch in Ordnung war.
Als die Welt noch in Ordnung war. Heißt Heartland, das ganze Ding.
Mhm. Und ist das eigentlich nicht ein Buch?
Genau, ist nämlich eigentlich ein Buch von dem deutsch-schweizerischen Bestseller-Autor Benedikt Welz. Und aus diesem Buch wurde also ein Hörspiel. Und was das Schöne an diesem Hörspiel ist, das will ich nämlich jetzt gerade nochmal, abgesehen davon, dass man also diese amerikanische Kleinstadtromantik und sich nochmal an seine Zeit erinnert, als man irgendwie so, spielt es in den 80ern.
Auch noch ein bisschen Retro.
Und der Regisseur Leo Koppelmann, den wir auch beide kennen, weil er auch schon unser Gast war bei Hauptsache Hörspiel.
Ja, Leo.
Der hat sich, finde ich, das sehr schöne Stilmittel einfallen lassen, was ich ungewöhnlich, aber toll finde und das Ganze fast wie zu so einer Art Mixtape macht, dass man zwischen den Szenen immer sehr viel Musik aus der Zeit, die vorher vielleicht so ein bisschen szenische Musik war, dann einfach weiterlaufen lässt. Also jetzt auch nicht Ewigkeiten, ne? Vielleicht so 20, 30, 40 Sekunden, aber für so eine Hörspielszene unerwartet lang. Und bei den ersten Malen ist man fast so ein bisschen irritiert und denkt so, ah, geht's jetzt weiter? Jetzt geht's weiter. So. Das unterstützt dieses Gefühl für diese Zeit und diese Kleinstadt und dieses Amerika und halt dieses Coming-of-Age-Gefühl, finde ich sehr schön und gibt halt noch einen zusätzlichen Clou zur Hörspielgeschichte, dass man auch die Zeit nochmal als Musiktracks erlebt.
Nice. Vor allen Dingen, was ich sagen muss, was ich gut finde, ist, dass sie sich jetzt mittlerweile entscheiden, das häufiger mal in Mehrteilern umzusetzen, weil wenn ich eins, also ich finde immer, man kann Kurzgeschichten sehr gut zu einem Hörspiel machen. Romane geht so. Geht oft sehr viel verloren, wenn man das in so eine Stunde oder sowas packen möchte. Weil man möchte natürlich gerade bei einem Coming-of-Age-Roman auch so eine gewisse Entwicklung beim Helden sehen. Und in einer Stunde ist es so, Mensch, das ging aber schnell bei dem Kollegen. Und bei so 13 Folgen denkt man so, ach guck mal, wenn man das mit der ersten Folge vergleicht, was für ein Weg der Held da gegangen ist und so. Deswegen finde ich das ziemlich cool. Und ich habe noch nicht reingehört, ich bin gespannt. Und dann, wenn ich das nächste Mal 3 Wochen krank bin, werde ich mir das auch wieder auf dem Sofa anhören. Unser Tipp also, Heartland, 13-Teiler für euch hier noch bei uns in Hauptsache Hörspiel. Hörspielherzen gehen raus. Wir sagen tschüss, macht's gut, Hannah und Max. Bis zum nächsten Mal.
Beim nächsten Mal dann mit dem Hörspiel 5 beste Tage. Tschüss.
Tschüss.